Auf der Zielgeraden ist das Motto dieser Woche. Und wenn wir auf der Zielgeraden sind, was erwarten wir da noch? Wir sehen nur das Ziel vor Augen und wir denken, da kommt eigentlich nichts mehr. Es ist schon eigentlich zu Ende. Wir als Adventisten glauben, da kommt aber trotzdem noch etwas. Und zwar die letzte Prüfung. Eine schwere Prüfung, die uns erwartet auf der Zielgeraden. Mir geht es so, dass ich seit vielen Jahren täglich, seitdem es Internet gibt, eine oder mehrere E-Mails bekomme, in denen es erklärt wird, dass das Sonntagsgesetz schon da ist. Es ist tatsächlich die Wahrheit, dass wir auf die Zielgeraden sind und das Sonntagsgesetz vor der Tür steht. Gott ist ein Gott der Liebe, der Harmonie. Gott schenkt Warnungen. Er sagt, ja, in Offenbarung 13 zum Beispiel, bereitet euch vor auf die Zielgeraden, denn diese Prüfungen kommen. Aber unser Fehler ist oft, dass wir dabei stehen bleiben und vergessen, dass es noch andere Liebesbeweise Gottes gibt, die uns aufbauen. Und mit diesen Liebesbeweisen, mit anderen Prophezeiungen beschäftigen wir uns so wenig. Wir haben Evangelisationen, wir haben im Internet Sendungen. Und wenn es um die Prophetie geht, dann geht es so gut wie ausschließlich um Papsttum und Amerika. Seit vielen Jahren. Ich will es nicht abtun. Ich stehe auch dahinter, aber ich sage mir, Gott hat noch andere Dinge, mit denen er uns aufbauen möchte. Und über diese andere Dinge oder über ein Ding wollen wir uns heute unterhalten. Beziehungsweise ich möchte es mitteilen. Und zwar, es ist wieder seit vielen Jahren her, wo ich hoffe, von Gott bewogen wurde, mich auf ein bestimmtes Thema zu konzentrieren. Das hat mich einfach interessiert, seit meiner Kindheit an. Und zwar, was ist damit gemeint, wenn es in Maleachi 3 ab dem Vers 23 steht: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Wann soll es hier stattfinden? Bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Das heißt auch auf der Zielgeraden. Auf der Zielgeraden soll etwas auch Schönes passieren. Nicht nur Kriege und Negatives. Eine Versöhnung. Eine Versöhnung zwischen den Vätern und den Söhnen. Über dieses Thema gibt es sehr wenig in der Bibel, fast gar nichts. Und bei Ellen White noch weniger. Das heißt, wir müssen uns selber eine Meinung bilden. Wir müssen selber studieren. Wir müssen uns austauschen, was ist hier gemeint. Ich habe auch nicht alle Antworten hier auf diese Bibelverse. Das, was ich heute erzähle, was ich euch mitteile, ist auch nur das, was ich bis jetzt herausgefunden habe, natürlich durch Gebet, über viele Jahre hindurch. Fangen wir mit dem Elia an. Warum heißt es hier, ich sende euch den Propheten Elia? Wir hatten doch so viele Männer Gottes. Wir hatten den Daniel, der war rechtschaffen. Wir hatten den Abraham, unser geistlicher Vater. Wir hatten den Josef. Wir hatten den König David. Aber Gott sagt nein. Für diese Zielgerade möchte ich den Elia hier erwähnen. Dann meint Gott, beschäftigt euch mit dem Wesen Elias. Was hat es mit Elia an sich? Dann gehen wir in die Geschichte zurück. Wegen der Kürze der Zeit werden wir das nicht alles lesen, aber ihr kennt es. Was war die Aufgabe des Elia? Es war ein großes Problem im Volk Israel. Sie sind von Gott abgefallen und haben Götzen angebetet. Es kam Heidentum in das Volk Gottes. Und Elia hatte die Aufgabe gehabt, dem entgegenzuwirken. Wir kennen die Geschichte vom Berg Karmel, wir wissen, wie er dann von Isabel geflohen ist. Wir kennen auch den Ausgang dieser Dinge. Wir wissen, wo Elia auch jetzt ist. Aber trotzdem möchte ich hier ein paar Minuten stehen bleiben. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal, dann folgt ihm nach. Also Elia sagt nicht, kommt vom Baal weg und geht zum Gott. Er hat gesagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Wir denken oft, die Israeliten, die waren so schrecklich abgefallen, die haben sich von Gott losgesagt und haben jetzt nur den Baal angebetet und haben ihre Kinder durchs Feuer laufen lassen und haben die Maus angebetet und wie konnten die Israeliten nur so dumm sein? War das das Problem? Ich bin mir sicher, wenn einer von diesen Menschen von damals heute hier sitzen würde, würde er sagen, was denkt ihr? Wir haben uns von unserem lebendigen Gott nie losgesagt. Er war schon immer unser Herr. Was war das Problem hier? Das Hinken auf beiden Seiten, aber bestimmt unbewusst. Sie haben nicht gesagt, wir wollen Gott dienen und dann wollen wir Baal dienen. Was meint hier Heidentum? Was meint hier Götzendienst? Die menschliche gefallene Natur, die neigt dazu, das war schon seit immer so. Ich weiß nicht, warum der Mensch so gestrickt ist, aber es ist einfach so, dass ein Mensch, der an Gott glaubt, meint, er kann Dinge, die sich Satan ausgedacht hat zu seiner Religion, irgendwann übernehmen und sagen, das stimmt zwar, das kommt vom Teufel, aber ab heute, weil sich die Zeit verändert hat, können wir es für unseren lieben Gott verwenden. Das sind Symbole, das sind Feste und Feiertage. Wie war's vor der Sintflut? Ellen White schreibt es, die Menschen jenes Geschlechts waren nicht alle Götzendiener in der wahren Bedeutung des Wortes. Das heißt, sie haben nicht Kinder durchs Feuer gehen lassen und Ähnliches. Viele von ihnen bekannten sich sogar zu den Anbetern Gottes. Sie behaupteten, dass ihre Götzenbilder Darstellungen Gottes seien, durch die dem Volk eine klarere Vorstellung des göttlichen Wesens vermittelt werden könnte. Aber gerade diese Leute verwarfen Noahs Predigt als erste. Das war vor der Sintflut. Und genau diese Situation hatten wir zur Zeit des ersten Elia. Das Volk Gottes hatte gedacht, wir können heidnische Dinge nehmen, Dinge, die sich Satan ausgesucht hat, ausgedacht hat. Wir können sie nehmen und für uns zu benutzen, damit wir besser missionieren können, damit die Menschen draußen eine bessere Vorstellungskraft von unserem lebendigen Gott bekommen. Und dem hat Elia entgegengewirkt. Ich möchte hier nicht lange stehen bleiben. Das ist ein Thema, das man extra noch studieren könnte. Wir haben nicht die Zeit dazu. Gut, das war der erste Elia. Halten wir fest. Er wirkte wo? In der Gemeinde, im Volk Gottes, innerhalb des Volkes Gottes, indem er das Heidentum aus der Gemeinde entfernt hat. Das war die Aufgabe des ersten Elia. Und Gott sagt hier auf der Zielgeraden, ich schicke euch einen Elia. Das heißt, er wird was Ähnliches machen müssen. Wir gehen ins Neue Testament. Jesus sagt im Kapitel 17, Verse 11 bis 13, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihn getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. Also noch einmal, Jesus sagt, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Das heißt, Jesus sagt, es kommt ein Elia, aber es ist schon auch eine gekommen. Wer war das? Der Johannes der Täufer. Auch ein Elia. Und was war die Aufgabe des zweiten Elias? Welche Situation war damals, zu der damaligen Zeit, im Volk Gottes? Weil der zweite Elia, der Johannes der Täufer, innerhalb des Volkes Gottes gewirkt hat. Bei Gelegenheit auch bei den Soldaten oder bei den anderen, aber hauptsächlich in der Gemeinde. Pharisäer ist euch ein Begriff. Man benutzt es fast als ein Schimpfwort heute. Ich denke zu Unrecht. Pharisäer waren Menschen, die es gut gemeint haben. Die wollten etwas Gutes. Und zwar was? Nachdem Israel aus den ganzen Problemen wieder mal raus war, aus den Gefangenschaften und aus den Kriegen, und es war mal wieder mal Ruhe, dann haben sich ein paar Männer zusammengetan, eben diese Pharisäer, und haben gesagt, das passiert uns nie wieder. Wir wollen keine Kriege mehr, wir wollen keine Gefangenschaften mehr. Und haben angefangen zu studieren, was war die Ursache, warum wir in die Probleme gekommen sind. Und dann haben sie Kirchengeschichte gemacht und studiert. Und haben sie es aufgeschrieben. Der Punkt und das war das Problem und das war das Problem. Und dann entstand so eine Liste, eine gut gemeinte Liste mit den Sünden, die dazu geführt haben, dass das Volk Gottes in die Probleme gekommen ist. Und sie wollten das aber nicht mehr. Sie wollten, dass diese Probleme nicht mehr kommen. Und was muss man dann machen? Naja, man muss halt schauen, dass das Volk unterrichtet wird. Und dann muss man aber auch schauen, dass es auch eingehalten wird. Und wenn man schauen möchte, dass es eingehalten wird, dann muss man richtig hinschauen, was meine Schäfchen machen. Und wenn jemand aus der Reihe tanzt, dann muss man einschreiten, weil wir wollen die Probleme halt nicht mehr. Und wenn man das lang genug macht, was passiert mit dem menschlichen Herzen? Es wird hart, unbarmherzig. Man wollte das nicht. Das ist eine logische Konsequenz. Und das war das Problem zu der Zeit des zweiten Elia. Der Johannes der Täufer hat gesagt, ihr meint, Abraham war euer Vater und deswegen sind wir automatisch schon im Himmel, oder? Wie nennen wir das heute, wenn jemand sich so äußert? Er ist geistlich stolz, er ist geistlich überheblich. Wenn jemand an der frischen Tat erwischt wurde, was hat man dann gemacht? Hat man gleich die Steine genommen und wollte halt alles in Ordnung bringen und die Sünde aus dem Volk auslöschen. Wenn dann Jesus auch später jemand gesund gemacht hat, dann hat man wissen wollen, wer das war und wer hat am Sabbat geheilt. Und dann hat man den Gesundgemachten geheult, wer hat es gemacht? Und er hat keine Auskunft gegeben. Dann hat man die Eltern von ihm geholt. Wie war das möglich? Und die Eltern, was haben die Eltern gesagt? Geht, fragt ihn. Und was sagt die Bibel? Die sagten das, warum? Weil sie Angst hatten, ausgeschlossen zu werden und in Probleme zu kommen. Das heißt, es war Angst, Misstrauen zwischen der geistlichen Obrigkeit und dem Volk da. Angst und Misstrauen. Stolz, Überheblichkeit, Härte, Unbarmherzigkeit, Angst, Misstrauen. Das war das Problem des Volkes Gottes zur Zeit des zweiten Elia. Und Gott möchte, dass wir diese zwei Dinge studieren, den ersten Elia und den zweiten Elia, denn es kommt, haben wir gelesen, kurz bevor der Tag des Herrn kommt, der schreckliche, der dritte Elia. Wer immer das auch ist, oder ob das nur im Geiste des Elia sein soll, oder ob das eine Person ist, ist jetzt nicht das Thema. Wir wollen nur erkennen die Merkmale des Elia. Und was denkt ihr, was wird die Verkündigung oder was wird das Anliegen des dritten Elias sein? Also wenn ich mich so umschaue, wir haben ein massives Problem mit Heidentum innerhalb des Volkes Gottes, weltweit, und wir haben ein massives Problem mit der Härte und Unbarmherzigkeit innerhalb des Volkes Gottes, innerhalb der Gemeinde. Mitunter eine unglaubliche Härte gegen Andersdenkende. Ich möchte euch etwas hier vorlesen. Etwas, was Ellen White schon vor vielen Jahren geschrieben hat. Und somit kommen wir jetzt zu der Frage, wer sind die Väter, wer sind die Söhne und warum sie versöhnt werden müssen. Am 7. September 1850 zeigte mir der Herr in Oswego, dass ein großes Werk für sein Volk getan werden muss, ehe es am Tage des Herrn bestehen kann. Also ein großes Werk muss geschehen, wann? Auf der Zielgeraden. Ich wurde auf solche hingewiesen, die bekennen, Adventisten zu sein, aber die gegenwärtige Wahrheit verwerfen. Und ich sah, dass sie untereinander uneins wurden, dass die Hand des Herrn auf ihnen lag und sie in der Sammelzeit, jetzt hört mal zu, diese Paradox, in der Sammelzeit entzweit würden. Wer hat das bewirkt, diese Entzweiung? Die Hand des Herrn. Es war Gott selbst, der in der Sammelzeit, wir glauben doch, dass wir in der Sammelzeit sind, in der Sammelzeit bewirkt Gott die Entzweiung. Dann geht das Kapitel weiter, dann wird hier beschrieben, was Gott so alles macht und wie er wirkt an dem Volk Gottes, an seiner Gemeinde. Und dann, zwei Kapitel später, schreibt sie hier, am 23. September zeigte mir der Herr, dass es seine Hand, dass er seine Hand zum anderen Male ausgestreckt hatte, die übrigen seines Volkes wieder zu erwerben. Gott hat zum zweiten Mal die Hand ausgestreckt. Gott hat es bewirkt, dass die Gruppen, dass die Adventisten, die auseinandergegangen sind, wieder zusammenkommen. Ich lese weiter. Und dass die Anstrengungen in dieser Sammelzeit verdoppelt werden müssen. In der Zerstreuung war Israel geschlagen und verwundet, aber nun in der Sammelzeit will Gott sein Volk heilen und verbinden. Während der Zerstreuung hatten die Bemühungen, die Wahrheit auszubreiten, nur wenig Erfolg. Hört gut zu. Sie konnten nur wenig oder nichts ausrichten. Aber während der Sammelzeit, wenn Gott sein Volk sammelt, werden die Bemühungen den beabsichtigten Erfolg haben. Wenn wir Missionsarbeit machen wollen, bevor die Väter und Söhne versöhnt werden, wird es wenig Erfolg geben oder gar keinen Erfolg. Was habe ich gelesen? Wenig oder gar keinen. Jetzt seht ihr, wie wichtig das ist, sich natürlich mit Papst und Amerika auseinanderzusetzen. Aber ist das hier für uns nicht wichtiger oder mindestens genauso wichtig? Und was wird dafür getan? Wer spricht darüber? Ich bin dankbar, dass ich trotzdem angefangen habe, etwas zu tun. Das Wort hat sich angefangen zu erfüllen. Wir hatten gestern Johannes Hartlaub hier stehen gehabt. Und Friedensau hat vor ein paar Monaten der Reformgemeinde die Hand angeboten zur Versöhnung wegen des Geschehens während des Ersten und des Zweiten Weltkriegs. Und ich bin dankbar, dass die Baden-Württembergische Vereinigung die Hand gegeben hat den anderen Söhnen, den verstreuten Gruppen, die sich auch bemühen, das Wort Gottes weiterzutragen. Das passierte jetzt vor kurzem in Esslingen. Das Wort hat angefangen, sich zu erfüllen. Ich glaube, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Wir erwarten ein großes Werk. Ich bin nicht blauäugig. Ich glaube an das, was Ellen White schreibt, es wird nicht die ganze Gemeinde sein, die sich versöhnen lässt. Aber die Bibel erwähnt große Dinge. Und wenn das hier steht, dann wird es etwas sein, was sichtbar sein wird. Das wird etwas Großes sein. Und wenn es hier steht, dann weiter: damit ich nicht komme und das Land mit dem Band schlage, dann wird hier auch ausgesagt, es wird kein einfacher Weg sein. Es wird Probleme geben. Es wird Diskussionen geben. Aber wir sind trotzdem in allen Gruppen, in allen Ministries, in den Gemeinden, in der großen Gemeinde, in den Reformgemeinden, Sabbatruhe und wie sie alle heißen, ich habe gehört, angeblich zurzeit über 100 Söhne. Über 100 Söhne gibt es zurzeit. Und die sollen mit den Vätern, mit unseren Pionieren, die Pioniere, die diesen Stamm gegründet haben, die Gemeinde gegründet haben, das soll wieder zusammenkommen, damit die Missionsarbeit Erfolg haben kann. Wir sind alle Adventisten in den Gruppen. Wir haben alle unsere Kinder und wir wollen im Himmel sein. Wir zittern um unsere Kinder, egal in welche Gruppe wir sind. Wir wollen unsere Kinder im Himmel sehen. Sage niemals, der betreibt eine Gruppe oder ein Ministry, damit er die Gemeinde zerstört. Sage es niemals. In diesem Geist des Elia, wollen wir uns behandeln. Ich habe 5 Jahre im Haus Elim gearbeitet. Ich, der von der großen Gemeinde, damals hat man das Babylon genannt. Ja? Ich bin ins Haus Elim, weil ich dort gerade Arbeit bekommen habe und habe dort fast 5 Jahre gearbeitet. Und ich kenne die Reformgemeinde ziemlich gut. Ich habe Freunde dort. Und ihr glaubt nicht, wie sie zittern um ihr Heil. Wie sie Gebetsversammlungen einrichten, wo sie um die Ausgießung des Heiligen Geistes bitten, um den Spätregen. Aber das Gleiche geschieht auch in der großen Gemeinde und in der Gruppe und in jener Gruppe. Was soll jetzt Gott machen? Der eine will mit dem nichts zu tun haben und der will mit dem auch nichts zu tun haben, weil er Gott treu sein möchte. Und der will Gott ganz besonders treu sein und deswegen will er mit den beiden nichts zu tun haben. Und der vierte eifert für Gott und bringt die Wahrheit, tatsächlich, das ist nicht ironisch gemeint. Aber weil die anderen drei das nicht genau so sehen, will er mit denen nichts zu tun haben, weil er Gott treu sein möchte. Und Gott sagt, wenn sich das nicht ändert, wenn sich diese Gesinnung und dieses Denken nicht ändert, muss ich kommen und das Land mit dem Band schlagen. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Ellen White lesen, dann kommt heraus, dass die Sanftmut und Demut, aber Ellen White schreibt besonders die Sanftmut, die herausragende Eigenschaft der Erlösten sein wird. Sie erwähnt natürlich die anderen Dinge auch. Auch die Bibel spricht von allen Dingen des Charakters. Aber Jesus sagt, wer sanftmütig und demütig ist, und da hört er auf, dann, Punkt, Punkt, Punkt. Und wir müssen in allen Gruppen, oder also bei den Söhnen, wir müssen auch bei den Vätern, bei der großen Organisation, diese Sanftmut gelernt haben. Denn nur dann lässt sich eine Versöhnung bewerkstelligen. Wir wollen das lernen im Alltag. Schlagen wir Matthäus Kapitel 5, Vers 9 auf. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und das ist das, was wir auch hier bei der Freizeit lernen wollen. Das, was ich heute erzählt habe, ist nur der Einstieg. Das war jetzt nur eine Andeutung dessen, was sich hinter diesem Thema verbirgt. Das Thema Söhne, Väter und Söhne geht noch weiter. Ich bleibe heute aber stehen an diesem Punkt. Ich wünsche uns allen, dass wir verstanden haben, was die Elia-Botschaft ist. Denn nur die diese Elia-Botschaft verstanden haben, lassen sich versöhnen.